sagen. Ja. Also Malevich hat angefangen, mehr oder weniger aktiv künstlerisch tätig zu sein. Vor dem Ersten Weltkrieg, er kommt aus Ukraine einfach, aus einer polnischen Familie, er ist eigentlich polnischen Ursprungs. Ist als Kind auf dem ukrainischen Territorium aufgewachsen, russische Schule besucht und hat sich im Endeffekt ein russischer Künstler verstanden und lebt eigentlich in Petersburg fast die ganze Zeit und arbeitet. Er ist nach Petersburg gekommen, Anfang des 20. Jahrhunderts und war sehr beeindruckt durch die Ausstellungen der französischen Malerei dieser Zeit, die in Russland gesammelt und gefeiert ausgestellt worden war. In erster Linie Matisse und Picasso und Braque, also eben Fauvismus und Kubismus. Ja. Und er hat angefangen, ein bisschen in dieser Richtung zu arbeiten, auch unter Einfluss von Larionov und Gintscherova, also von einer Art russischen Primitivismus. Das heißt, diese radikale Avantgarde, radikale russische Avantgarde hat damit angefangen, dass sie begonnen haben, so etwas wie russische Volkskunst oder die Ikone zu stilisieren. Und zwar deswegen zu stilisieren, weil diese Volkskunst wie auch die Ikone eine gewisse Qualität hatten, die sozusagen in den postsozialistischen Geist oder Zeitgeist gepasst haben, nämlich die waren flach. Ja. Das heißt, weder die Ikone noch die russische Volkskunst aus dem Mittelalter im Unterschied zur westlichen Kunst, ja, vor religiösen Kunst oder auch Volkskunst, hat keine räumliche Illusion erzeugt und hat auch kein Lichtschattenspiel wurde zugelassen. Das kam daher, dass diese ganze Geschichte wurde verboten im 10. Jahrhundert, ja nicht wahr, von der offiziellen Ikonenlehre der byzantinischen Theologie. Es wurde dann nämlich im 7., 8., 9. Jahrhundert, also drei Jahrhunderte lang, ikonoklastische Kriege in der alten Byzanz. Und im 10. Jahrhundert wurden sie beendet mit einem historischen Kompromiss zwischen zwei Parteien. Nämlich, die Ikonen wurden zugelassen, aber unter der Bedingung, dass sie nicht mimetisch aussehen. Ja. Das heißt, unter der Bedingung, dass sie nicht missverstanden werden als mimetische Bilder, die eben, und das war das Zugeständnis, an die Ikonoklasten, an die Ikonoklastische Partei, die behauptet hat, sozusagen monotheistische Religion inklusive Christentum verbieten, das mimetische Bild, das Abbild. Also Ikonen wurden verstanden nicht als mimetische Bilder, sondern als Texte, ja, etwa, als flache Texte auf der Leinwand oder auf dem Holz parallel zum Text auf dem Papier spielen. Und man konnte keine Figuren benutzen, ohne sie auch textuell zu bezeichnen. Ja, das heißt, die Ikone wurde als ein gewisser Hieroglyphik oder Allegorik, ja, verstanden. Und es ging darum, dass die Ikone eben die Funktion hat, nicht die Präsenz, das ist sozusagen, nicht wahr, Derrida van der Letter, nicht die Präsenz und die Abszenz Gottes zu bezeichnen. Das ist der Grund, warum jetzt byzantinische Ikonenmalereien, vor allem byzantinische Ikonentheorie, zu einer unglaublichen Mode, in die Mode gekommen sind, in der westlichen Kunstwissenschaft. Ich weiß nicht, ihr zweiter französische oder amerikanische Buch ja beginnt damit. Es geht eben darum, dass wir eine Vorform eines Umgangs mit dem Bild haben, dass die ja eben erlaubt, Bilder zu erzeugen, ohne sie als Bilder zu verstehen. Ja. Das heißt, das Bild Gottes ist deswegen das Bild Gottes, weil dieses Bild dem Gott nicht ähnlich ist. Ja. Die Ikone behauptet also keine Ähnlichkeit zwischen Darstellung und Dargestellten. Das bedeutet allerdings, dass zum Beispiel die Schlüsselsujets der westlichen religiösen Kunst, wie zum Beispiel Kreuzigung Christi oder Leidensweg Christi, wurden verboten. Die wurden verboten, weil sie in dieser Welt stattgefunden haben. Und da sie in dieser Welt stattgefunden haben, unter der Sonne sozusagen, konnten sie nicht interpretiert werden als Bilder des sozusagen nicht repräsentierbaren oder unrepräsentierbaren. Also es wurde nur das erlaubt, was von sogenannten ungeschaffenem Licht beleuchtet werden konnte, also nicht von der Sonne oder von der sonstigen Licht, vor allem nicht von der Sonne, sondern allein durch eine Vision. Und zwar eine intelligible, intellektuelle Vision, imaginierend. Ja, das heißt, es geht um das Licht der Vernunft oder das Licht der oder die Erleuchtung durch den Glauben, wie auch immer. Wurde mal so interpretiert. Auf jeden Fall um eine Konfiguration, die etwas darstellen sollte. Zum Beispiel Ankunft Christi ins Paradies und sein Treffen mit dem Gottvater, ja? Gerade deswegen, weil ein solches Ereignis nicht in dieser Welt stattgefunden hat, dieses Ereignis konnte dargestellt werden, ja? Oder die Kreuzigung Christi durfte nicht dargestellt werden. Na gut, dieser dekonstruktivistische oder postdekonstruktivistische Lektüre der Ikone war sicherlich nicht die, die Malevich und der russische Avantgarde vorschlägte. Für sie war es entscheidend nicht die Tatsache, dass diese Bilder das Abwesende präsentiert haben, sondern das Entscheidende war, dass sie nicht mimetisch waren, das ist Punkt Nummer 1, und Punkt Nummer 2, dass sie flach waren. Das heißt, die haben die Bildfläche genauso sichtbar gemacht und thematisiert, wie das postsozialistische Malerei insgesamt von der Kunst verlangt hat und überhaupt die modernistische Malerei, sagen wir, bis Greenberg und noch weiter. Und sie waren eben als nicht mimetische Bilder verstanden. Gut. Also mit dieser Art Revivals, die Ikone der russischen Volkskunst, hat diese Gruppe angefangen. Und dann Malevich hat einen Durchbruch geschafft durch die Inszenierung einer Oper, die von Chlebnikow und einige andere Autoren geschrieben worden war. Es war eine öffentliche Inszenierung mit dem bezeichnenden Titel Sieg über die Sonne. Also eben die Sonne musste abgeschafft werden. Und zwar hat diese Gruppe der Russischen Avantgarde, die Futuristen, haben sie sich genannt damals nach dem italienischen Vorbild. Sie haben tatsächlich geglaubt, dass wenn sie dieses Mysterium aufführen, die Sonne untergeht und erscheint nie wieder. Und alles, was man sehen wird, wird man sehen in einem selbstgeschaffenen elektrischen Licht. Also das Ziel war, sozusagen das natürliche Licht zu eliminieren, das sozusagen symbolisiert die Herrschaft der Natur über den Menschen, und stattdessen zu etablieren allein die elektrische Nacht, ja, eine Nacht, in der die einzige Lichtquelle von Menschen selbst kommt, ja, und von seiner Vernunft und von seiner Technik und so weiter und so fort. Das hat nicht geklappt, Sonne erschien ja wieder. Das hat die Leute ein bisschen traurig angestimmt. Und es ist zwar eine Kuriosität, aber trotzdem gab es eine lange Diskussion, warum es tatsächlich nicht funktioniert hat. Und die Gruppe ist zum Schluss gekommen, dass der Grund dafür ist, dass der Neva, also der Fluss, an dem die Aufführung stattgefunden hat in St. Petersburg, kein heiliger Fluss ist. Das ist tatsächlich also absolut profan. Und nach langem Überlegen ist Chlebnikow zum Schluss gekommen, die einzige Möglichkeit, die Sonne tatsächlich zur Verschwendung zu bringen, ist diese Oper zu wiederholen, und zwar in Indien, auf der Ufer von Gang. Ja. Und dann hat er, sozusagen einen Antrag gestellt bei dem Vizekönig von Indien, damals englische Kolonie, mit der Bitte, die Einreise zu erstatten, mit dem Ziel, die Sonne zu verschwinden zu bringen und zu löschen. Da kam der Krieg, 20er Jahre und so weiter und so fort, und irgendwann Anfang der 30er Jahre, aber die englische Bürokratie ist verlässlich, irgendwann, nach 20 Jahren oder mehr, Chlebnikow war schon tot, gab es die Entscheidung des Vizekönigs, diesen Besuch abzulehnen als eine typische Manifestation der bolschewistischen Propaganda und Unterwanderungstaktik. Aber damals, als Chlebnikow diesen Antrag gestellt hat, gab es ja noch keine Bolschewiki und keine Kommunisten. Die Avantgarde, die sich formiert hat im Jahre 1910, 1911, und die erste Manifestation über diese Oper war 1913, war eine in der Zeit völlig autonome Gruppe und eine sehr unpolitische Gruppe, als Sie ja sehen können. Revolutionäre, aber unpolitische. Und damals, bei dieser Aufführung, die gestaltet worden war, szenisch von Malevich, hat Malevich zum ersten Mal suprematistische Bilder, als szenische Bilder präsentiert, nämlich die Bilder, die nur geometrische Figuren aus geometrischen Figuren auf dem flachen weißen Hintergrund bestanden. Und in Elementarfarben gemalt. Es ist ein, sozusagen nicht weit davon entfernt von der Farbstruktur, was dann später Mondrian gemacht hat, und zwar im Rahmen von Destin. Allerdings im Unterschied zu Mondrian ging es bei Malevich nicht um sozusagen strenge geometrische Strukturen, geschlossene strenge geometrische Strukturen, die ganze Fläche besetzt haben, besetzen sollten, sondern um sozusagen frei schwimmende geometrische Elemente. Die sozusagen sich so präsentiert haben auf dieser weißen Oberfläche, als ob sie sozusagen wegschwimmen oder wegfliegen. Deswegen war Malevich dann viel später eine der Inspirationsquellen für die dekonstruktivistische Architektur, die diese Figuren benutzt hat, also von Zaha Hadid und Eisenmann und viele anderen, bis Liebeskind vor allem, die diese Strukturen benutzt haben, jetzt Computer bearbeitet um sozusagen die Illusion zu erzeugen, die Gebäude, die zerfallen oder wegfliegen oder wegschwingen oder sozusagen halb Gebäude, halb Ruinen. Also diese sozusagen strenge Geschlossenheit und Strukturiertheit der Architektur, die aus dem Geiste von der Style und Bauhaus entstanden ist, in 50er, 60er Jahre aufzubrechen und sozusagen eben dieser Effekt der Dekonstruktion wiederum zu erzeugen. Wenn Sie jemals in Berlin waren und das Jüdische Museum gesehen haben, von Liebeskind, auf der größten Fläche, das sind zwei Kompositionen von Malevich abgebildet, was ein bisschen komisch ist, weil eine dieser Kompositionen enthält das orthodoxe Kreuz, was für das Jüdische Museum wahrscheinlich nicht so perfekt passt. Aber von Liebeskind denke ich einfach nicht inspiziert worden war, weil das orthodoxe Kreuz sieht ein bisschen anders wie katholisch ist, und so hat er wahrscheinlich einfach nicht verstanden, was ein Kreuz ist. Ja, denke ich. Habe ihn zwar nicht gefragt, aber bin ziemlich davon überzeugt. Er hat gedacht, das ist vielleicht eine romantistische Figur unter vielen anderen. Das macht für den informierten Zuschauer ein bisschen komischer, erzeugt ein komischer Effekt. Aber wie dem auch sein, die Inspiration von Malevich und eben dieser Wegschwimmen, ja, der geometrischen Figur, also Kombination zwischen Geometrie und diesem Gefühl der Bewegung, unendlichen Bewegung auf der weißen Fläche, sozusagen Geometrie, aber Geometrie, die in sich selbst zerfällt. Ja. Und dieses Zerfallen demonstriert, das war das Besondere an Malevichs Werk. Und er hat sozusagen in einem Gestus mehr als 50 Bilder produziert in diesem Stil, das heißt weiße Bilder mit frei schwimmenden geometrischen Figuren, von denen die berühmteste Figur ist das schwarze Quadrat, nicht wahr, auf der weißen Fläche. Es gab auch weiße Quadrate auf der weißen Fläche und rote Quadrate auf der weißen Fläche und so weiter und so fort. Das heißt, geometrische Figuren, einfach geometrische Figuren, Quadrate in erster Linie, Quadrat war zentral. Und dieses schwarze Quadrat wurde zur Ikone, nicht wahr, der Avantgarde und der Moderne. Wurde auch als Ikone aufgehängt. Er hat einen Raum geschaffen, der bis Installation zu Raum ausgesehen hat. Und schwarze Quadrat hing an einer Stelle, wo die Jesus-Ikone in der russischen Bauerhäuser gehängt hat, in der gleichen Position. Symbol des schwarzen Quadrats werde ich noch was sagen. Es gibt unzählige Geschichten mit dem schwarzen Quadrat, Interpretationen und so weiter. Im Grunde ist es ganz klar, das schwarze Quadrat ist ein Schema eines jeden möglichen Bildes. Ja? Das heißt, es ist ein Bild, es ist schwarz mit einem Raum, es ist weiß. Ja? Und das sagt auch Malevich, es ist im Grunde ein Versuch mit malerischen Mitteln damaliger Zeit, so etwas wie es wie digitale Code hier 1.0 eigentlich zu präsentieren. Also es ist ein bemalter Teil oder ein ungemalter Teil. Ja. Es ist sozusagen, entweder ist es da oder ist es ist nicht da. Ja. Und dieser einfache Ja und Nein, Präsenz, Nicht-Präsenz, Figur, Hintergrund oder was auch immer, reduziert zu einem, Kant würde sagen, das ist ein Teil im Schema eines jeden möglichen Bildes. Das ist das, was Malevich damals vorgeschlagen hat. Viele haben es dann später verglichen mit dem Fernsehen. Scream und so weiter und so fort. Also aber es handelt sich generell um diese 1-0 Schema Präsenz, Absenz, Bild, nicht Bild. Dieses Bild wurde von Malevich proklamiert zum letzten möglichen Bild. Ja, daraus entsteht diese Figur, das letzte Bild. Und auch die Suche nach dem letzten Bild, was für die amerikanische zum Beispiel Kunst charakteristisch war, in 50er, 60er Jahre, Donald Judd und viele andere haben versucht, das letzte Kunstwerk oder das letzte Bild sozusagen zu präsentieren. Also die Reduktion bis zu geht's nicht mehr, ja, war die Idee. Und mit diesem letzten Bild, hat Malevich gesagt, etabliert sich die Suprematie der Kunst über alle anderen Lebensbereiche. Und zwar deswegen, weil das Leben insgesamt, das wird er auch, ich werde das sozusagen belegen mit seinen Staten, besteht für ihn aus Farb- und Formkombination. Ja, also wenn er sich fragt, was ist das Leben, wo lebt man eigentlich, womit ist man konfrontiert, dann ist es nur Malerei. Ja, was alles in der Welt ist nur Malerei. Das wurde aber nicht so reflektiert, sagt Malevich, weil die Malerei wurde unterjocht der Vorstellung, dass in der Welt noch etwas gibt außer Malerei. Zum Beispiel Körper oder Gedanken oder ich weiß nicht was. Ja. Die haben ein Aussehen, also eine Erscheinung, und diese Erscheinung wird dann abgemalt oder abgebildet vom Künstler. Ja. Und das ist dann die Malerei. Das ist der Vorwurf zum Beispiel an die Künstler, die formuliert worden war von Plato irgendwann. Die Künstler kopieren nur den Schein, sie kopieren nur die Erscheinung der Dinge, sind aber nicht fähig, zu diesen Dingen vorzudringen und das Wesen dieser Dinge, so wie sie tatsächlich sind, abzubilden. Ja. Gut. Was ist aber das schwarze Quadrat? Das schwarze Quadrat ist Abbildung eines Quadrats und gleichzeitig die Abbildung dieses Quadrats und die Erscheinung dieses Quadrats ist mit dem Quadrat selbst identisch. Das heißt, im Falle vom Quadrat, schwarzen Quadrat am weißen Hintergrund, kann man nicht sagen, dass hier zwischen Erscheinung und Wesen eine Kluft gibt. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jemanden abbilde und male oder fotografiere, dann kann ich sagen, es ist nur eine Momentaufnahme. Ja? Weil der Mensch dreht sich dann, stellt sich in eine Position, kleidet sich anders, wird alt oder stirbt. Auf diese Weise kann ich sagen, dass das Wesen eines Menschen ist mit der Abbildung dieses Menschen durch die Kunst nicht identisch. Das ist auch der Grund, warum man sagt, der Schein ist nur der Schein, unterscheidet sich vom Wesen. Ja? Weil man eine Veränderung voraussetzt oder denkt, eine Veränderung, eine Entwicklung, die dazu führt, dass diese Identität entsteht und sich zeigt und sich manifestiert. Im Falle von Quadrat gibt es diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir können das Quadrat nicht anders denken, als so, wie es tatsächlich als eine flache Figur auf der Fläche sich präsentiert. Dieses Quadrat kann sich auch nicht ändern, kann sich auch von dieser Repräsentation nicht trennen. Hier ist eine Situation, bei der die Erscheinung mit dem Wesen identisch wird. Diese Identität ist für Malevich der springende Punkt, also der Punkt, von dem aus er glaubt, die Welt zu beherrschen. Ja, weil er sagt, der Künstler muss die Herrschaft über die Welt etablieren, weil der Künstler ist derjenige, der als Künstler der neuen Zeit entdeckt hat oder den Punkt inspiziert hat, in dem das Wesen der Welt, Wesen der Dinge mit ihrer Erscheinung identisch sind. Und das zeigt aber eigentlich, dass es überhaupt diesen Unterschied in der Welt nicht gibt. Das heißt, die Vorstellung, dass außerhalb oder hinter der Erscheinung oder hinter dem Bild sich etwas verbirgt, als eine falsche Annahme, da wird nur von unserer Imagination was dazu gedichtet, was wir tatsächlich sehen. Der Künstler ist eben derjenige, der fähig ist, uns das zu zeigen, was wir tatsächlich sehen können. Ja. Schon wenn wir, wie auf dem Bild von Franz Marc, irgendwelche blaue Pferde sehen, haben wir nicht das Gefühl, dass diese blaue Pferde sozusagen so etwas wie eine Ansicht der real existierenden blauen Pferde darstellen, die irgendwo außerhalb des Bildes Gras fressen. Ja? Wir haben dieses Gefühl nicht, sondern es ist uns klar, dass diese blauen Pferde, so wie sie sind, nur im Bild existieren. Das heißt, Malevich hat nur radikale Konsequenzen gezogen aus einer allgemeinen Bewegung der Avantgarde zur Schaffung vollkommen autonomen Bilder und Figuren, von denen man nicht annehmen durfte, dass sie eine Realität hinter sich verbergen, die ihre Bedeutung relativieren würde. Ja, auf diesem Sinne werden sie zur Wahrheit. Das ist eine sehr wichtige Überlegung für das Verständnis des Ganzen. Ein Bild, das ein Pferd darstellt, so wie ein Foto des Pferdes das Pferd darstellt, also Farbfoto, ja? Also eben in normalen Farben und halt normales Pferd. Dieses Foto ist eine Lüge. Sie ist eine Lüge, weil sie sagt, das ist das Pferd, aber wie schon Magritte zu Recht gesagt hat, das ist kein Pferd, sondern ein Bild vom Pferd. Deswegen, eine Anbindung vom Pferd lügt hinsichtlich ihrer eigenen Beschaffenheit und Verhältnis zu Foto. Im Unterschied dazu, ein blaues Pferd bzw. ein schwarzes Quadrat sind die Bilder der Wahrheit, weil sie zeigen sich selbst so, wie sie sind. Ja? Sie sozusagen manifestieren die Wahrheit ihrer eigenen Erscheinung und durch diese Manifestation erlauben dem Künstler, wahre Aussagen zu machen, statt zu lügen. Oft sagt man, Fotografie lügt oder die Kunst lügt oder das Buch lügt, aber sie tun es nicht, ja sicherlich. Sie tun es nur, wenn man sie missversteht, als Bezeichnung dessen, was außerhalb dieser Texte oder dieser Bilder sich bewegt. Aber das soll man gar nicht tun. Man soll sich darauf beschränken, sich zu fragen, was zeigen uns diese Bilder als solche. Wenn wir uns darauf beschränken, müssen wir sofort feststellen, sie sind absolut wahr, weil sie zeigen sich so, wie sie sind. Diese Wahrheit des Bildes als Bildes ist eben das, was die Avantgarde angestrebt hat. Und nach Malevichs Ansicht hat er diese absolute Wahrheit als einzige erreicht. Deswegen hat er seinen Kunstsuprematismus genannt, weil er behauptet hat, erstens ist diese Kunst jede andere Kunst überlegen und zweitens zeigt, dass die Kunst allen anderen Künsten oder Techniken oder Religionen und so weiter überlegen ist. Das heißt, es ist das Zeichen einer absoluten Suprematie über alles andere, was auch immer es sein kann. Deswegen wurde er unter dem schwarzen Quadrat auch begraben, Er hat einen Saal entworfen, fast gleich, nachdem er dieses schwarze Quadrat entworfen hat, mit schwarzem Quadrat auf einer Seite und unter dem schwarzen Quadrat, wurde auch tatsächlich in diesem selbstgemachten Grab nach einigen Jahrzehnten, 20 Jahre begraben, im Jahre 36. Es gibt auch Bilder, die in diesem schwarzen Quadrat liegen. Diese suprematistische Phase dauerte, sagen wir, bis Anfang der 20er Jahre, wurde immer wieder sozusagen aufgegriffen von Malevich, auch später, auch 30er Jahre, aber im Grunde hat es sich gewandelt, und zwar hat sich gewandelt auf eine Art und Weise, die im Westen, die westliche Kunstkritik eher missverstanden wird. Was auch immer man liest ja, was im Westen so meistens geschrieben worden ist, über Malevich der letzten Jahrzehnte. Man liest, dass er Zugeständnisse gemacht hat an sozialistischen Realismus und Wende zur Figuration, dass er sich unterworfen hat, bestimmten Anforderungen der Macht und so weiter und so fort. Das widerspricht eigentlich der Wahrheit und kommt daher, dass die westliche Kunstkritik keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat oder hatte vor kurzem vom sozialistischen Realismus und wusste nicht, wie sozialistischer Realismus wirklich aussieht. Sozialistischer Realismus sieht absolut anders aus als Malevich Bilder der letzten Jahrzehnte. Und er war in der Sowjetunion dieser Zeit zwar respektiert, aber er war ein Einzelgänger und völlig isoliert. Er war absolut nicht Teil von irgendetwas. Hatte eine völlig unabhängige Distanz mit seiner kleinen Gruppe und wurde eindeutig identifiziert als jemand, der nicht dazu gehört. Also Unterwerfung und Eingliederung. Er kann keine Rede sein. Auch politisch war prononziert antisteministisch. Hat das auch nicht verborgen, interessanterweise. Hat sich immer bekannt zur anarchistischen Partei, auch in der Mitglied der anarchistischen Partei. Schrieb auch für die Zeitschrift Anarchie. Und dort zusammen ist einfach früh genug gestorben und repressiert zu werden. Andere Künstler der Avantgarde wurden eigentlich auch nicht repressiert aus der Zeit. Also vielleicht später auch, das keine Rolle. Auf jeden Fall, er war nicht ein Teil des Systems. Sondern er hat eine Wende vollzogen, die für viele im Westen, und das hat er immer verfolgt, für Picasso in erster Linie, für die Kirche und so weiter, zugeschlagen. Nämlich, er ist übergegangen von einer analytischen Phase zu einer synthetischen Phase. Das heißt, er hat angefangen, aus diesen Elementen des Suprematismus, ungegenständlichen Elementen des Suprematismus, neue Welt, eigene Welt zu schaffen, die ein bisschen figurativ ausgesehen hat. Aber wenn man genau sieht, wie die Bilder aufgebaut sind, sie sind aus den suprematistischen Elementen synthetisch aufgebaut. So wie die letzten Phasen des Suprematismus auch in Frankreich oder des Futurismus in Italien, kann man auch sagen. Und interessanterweise bildet oder sozusagen figuriert Malevich nur die Formen, Lebensformen, von denen er meint, die existieren nicht mehr. In diesem Sinne bleibt absolut byzantinisch. Es gibt eine interessante Eintragung bei ihm, wo er sagt, nach der Entscheidung der Partei, Bauerntum als Klasse zu eliminieren, so dass die Bauern als Bauern nicht mehr existieren objektiv, ist es ungegenständlich geworden. Das heißt, suprematistisch erlaubt, Bauern abzubilden, ja, weil sie existieren in Realität nicht mehr. Ja. Und so gerade, als diese Entscheidung über die Liquidation der Bauerntum angenommen wurde, beginnt malaysisch Bauern zu machen. Schafft eine riesige Reihe. Und überhaupt die Bilder, die phantomhaft aussehen, das sind die wie Spekter der verschwundenen Kultur. Ich glaube, ich muss mal das so organisieren, dass wir auch einige Slides anschauen, ja, das ist wenig von malaysisch gesehen haben. Auf jeden Fall, ich habe seinen Weg ein bisschen reflektiert und die ganze Zeit hatte unterrichtet als Professor an verschiedenen Kunsthochschulen. Er hat angefangen unter Chagall im Jahr 1919 bis 22, glaube ich, zu unterrichten an der Vitebska Kunsthochschule, wo übrigens sehr viele andere berühmte Vertreter der Avantgarde da waren, Lisicki, Klum und viele andere. Und dann eben in Petersburg, Moskau in Futtermaß und dann Petersburg in Hoch. Diese Material über Futtermaß in Hoch und so weiter gibt es sehr viele Bücher, vor allem auf Englisch. Die kann man auch lesen. Und da er die ganze Zeit unterrichtet hat, hat er ja auch viel geschrieben. Und er hat geschrieben für seine Studenten eigentlich. Und hat es selbst auch gedruckt, eigenhändig. Und unter seinen Studenten auch verteilt oder bekannt. Eben diese Schriften wurden dann gesammelt. Sowohl in Russland wie auch im Ausland. Und einer der bekanntesten Texte ist eben dieser Text Gott ist nicht gestürzt. Der Text ist bekannt, weil er früh geschrieben worden war, 1920, 1921. Ich glaube 1922 verlegt von Malevich. Aber viel früher geschrieben. Interessant ist insofern, ja, 1920 geschrieben. Interessant ist insofern, dass er schon im 1920 eine Doppelpolemik beginnt. Und zwar auf der einen Seite gegen die traditionelle Kunst, ja, die er immer diese Polemik geführt hat, ja, und zwar. Also typische avantgardistische Polemik gegen die traditionelle Kunst, aber gleichzeitig auch die Polemik gegen Bauhaus und den russischen Konstruktivismus. Er versucht also, eine Position zu markieren, die ihm die Möglichkeit gibt, sowohl das Alte wie auch das Neue zu kritisieren, und zwar sowohl die er mit seiner Kunst überholt hat. Ja? Er hat sie verstanden als Postkubisten. Wie auch diejenigen, die geglaubt haben, ihn zu überholen. Und die haben ihn geglaubt, ihn zu überholen, sowohl im Bauhaus wie auch im russischen Konstruktivismus, unter dem Motto Kunst ins Leben. Ja? Kunst ins Leben. Das heißt, die haben gesagt, Malevich hat zwar das letzte Bild gemalt und tatsächlich sozusagen die Kunstentwicklung abgeschlossen, da waren sie sozusagen weitgehend damit einverstanden, aber was er nicht in Frage gestellt hat, war die autonome Position der Kunst im Verhältnis zum Betrachter. Er hat sozusagen nach wie vor die Kunst als etwas gesetzt, was eben autonom und nur für die Betrachtung da ist. Und in diesem Sinne soll der nächste Schritt sein, die Kritik der Institutionen, würde man heute sagen, ja, aber eine viel offensivere, nämlich eine solche, die diese Institutionen sprengt, die Museen abschafft, die alle überkommenen Strukturen abschafft, Kunsthochschulen, alles abschafft. Und abschafft auch die Kunst als eine spezifische, ja, nicht wahr? Tätigkeit, die darin besteht, spezielle Dinge zu produzieren, nämlich Kunstdinge. Also was die Konstruktivisten und zum Teil Bauhaus wollten, zumindest radikaler Teil von denen, war diese spezifische Tätigkeit abzuschaffen und dem Künstler den Auftrag zu geben, alle Dinge zu gestalten. Also die ganze Welt zu gestalten, alle Dinge zu gestalten, statt nur bestimmte Art Dinge zu gestalten, nämlich Kunst. Das bedeutet, dass das Programm des Konstruktivismus war totales Design. Und unsere Schule ist Produkt davon. Was wir heute Design nennen, ist eine etwas heruntergestufte und weniger ehrgeizige und irgendwie bescheidene Variante des konstruktivistischen Projekts der 20er Jahre. Das heißt, die Gestaltung der einzelnen Dinge in einem, ich weiß nicht, gesellschaftlichen Ganzen, kommunikativen Ganzen, kosmischen Ganzen, materiellen Ganzen, wie auch immer. Ja? Also, Tisch gestalten, Stuhl gestalten, Wand gestalten. Also, ja, so. Dies und jenes gestalten. Das ist eine etwas zurückgenommene Forderung, alles zu gestalten. Das heißt, Menschen zu gestalten, ihre Beziehungen zueinander zu gestalten, ihr Sexualleben zu gestalten, ihre Sprache zu gestalten, Ökonomie zu gestalten, Politik zu gestalten, mit künstlerischen Mitteln, ausgehend aus einem künstlerischen Projekt. Das war das utopische Projekt der 20er Jahre. Und was wir Design heute nennen, ist sozusagen kommerzialisierte Variante, angepasste Variante dieser Revolution. Nun, was Malevich anbelangt, er war von Anfang an gegen diese Designwende oder gegen diese konstruktivistische Wende, weil er wollte an der speziellen Auftrag der Kunst festhalten. Er wollte nicht aufgeben. Ja. Er wollte nicht, dass die Kunst aufgelöst wird im totalen Designprojekt. Und deswegen beginnt er, weil es darum geht, über das Leben zu reden, ja, Kunst ins Leben. Er beginnt den Text, Gott ist nicht gestürzt, also noch auf der Wittgenstein, mit der Frage, was ist Leben? Nicht die Frage, was ist Kunst, ja, sondern die Frage, was ist Leben? Und er sagt, das Leben ist eine Erregung. Leben ist ein Erregungszustand. Und zwar, es ist eine grundlose Erregung, so etwas wie ein kosmisches Feuer, so etwas wie eine Bewegung, die weder Anfang hat noch Ende und von dem man nur sagen kann, man ist in dieser Erregung drin und ein Teil dieser Erregung. Interessanterweise, wenn man Lenin aus der Zeit liest, findet man das Gleiche. Er zitiert Herakles, das Leben ist ein kosmisches Feuer, das sich selbst entzündet und sie selbst und dann erlischt, ohne Grund und ohne Folgen. Er zitiert das und sagt, das ist eine gute Zusammenfassung meiner Lebensauffassung. Ja, das heißt, irgendwie zwischen Malevich und Lenin auf der Ebene gibt es ja keinen großen Unterschied. Also Malevich sagt, das ist eine reine Erregung und sonst nicht. Und was das bedeutet? Das bedeutet, dass man für Malevich, dass er, und er ist der Leser und Schüler gewissermaßen von auf der einen Seite Nietzsche in erster Linie und dann von Bergson, im Grunde viele seiner Philosophien und Figuren kommen direkt von Bergson. Das sind sozusagen Umschauungen von Bergson, aber zum Teil von Nietzsche und zum Teil von später Schopenhauer. Das sind drei Hauptquellen dessen, was er schreibt. Und genauso wie Nietzsche und Bergson sagt er, es ist nicht möglich, so etwas, er sagt ein bisschen anders, er sagt Denken und Welt, man kann sagen Subjekt und Objekt, Subjekt und Objekt voneinander zu trennen. Und zwar deswegen nicht, weil die Welt, das Objekt, ist ewige Erregung, das Denken ist eine ewige Erregung, das Denken ist eine Erregung in meinem Schädel sagt, oder in meinem Gehirn. Und so kann man nicht sagen, ich denke die Welt, oder ich betrachte die Welt, oder ich analysiere die Welt, weil diese Gegenüberstellung, diese Trennung zwischen mir und der Welt, ist grundsätzlich nicht möglich. Wir sind beide, ich und die Welt, Teil eines Erregungszustandes. Wir können uns sozusagen nicht herauslösen aus dieser Erregung, weil diese Herauslösung selbst die Form dieser Erregung ist. Und dann sagt er, dass die Religion ein erster Versuch ist, diese Erregung zu stoppen. Und zwar dadurch, dass man sagt, stellen wir diese Erregung unter der Kontrolle. Man muss sich selbst erkennen, man muss sich innerlich trainieren, man muss seine Seele im Griff bekommen, man muss verstehen, was man ist. Dann steht man sich unter Kontrolle. Und steht man sich unter der Kontrolle, kann man diese Erregung auch zum Aufhören bringen und nutzen und lenken. Ja, durch die Askese und inneres geistiges Training. Ja, das ist der religiöse Part. Dadurch erreicht man die Vollkommenheit. Vollkommenheit, was ist das? Das ist das, was eben rund ist. Ja, ist vollkommen. Ja, ist durchsichtig, ist kontrolliert. Allerdings, und da benutzt er sicherlich eine alte Figur von Heiligen Paulus, er sagt da, dass gerade diese Forderung nach der Vollkommenheit, religiöse Forderung nach der Vollkommenheit, die Sünde und die Unvollkommenheit produziert hat. Weil solange man nicht wusste, dass man vollkommen sein soll, war man auch nicht vollkommen. Ja? Und so, solange man kein Gesetz hatte, war man kein Sünder. Sondern erst, nachdem die Religion von uns gefordert hat, vollkommen zu werden und diese Erregung unter der Kontrolle zu stellen, haben wir sozusagen, sind wir ewige Sünder geworden, weil wir das ewig nicht können. Und wir können das ewig nicht, weil wir in diesem Erregungszustand, dieser ständigen Bewegung nicht entgehen können, um uns selbst unter Kontrolle zu stellen. Das ist der klassische nietzscheanische Argument, wo Nietzsche sagt, ich muss lachen, wenn ich höre, ich und die Welt, was für eine Geschmacklosigkeit. Das heißt sozusagen, diese Trennung und diese Unabhängigkeit ist nicht zu erreichen. Und das Leben ist eigentlich nicht anders. Das Wort Leben, ja, benutzt wird von Nietzsche, von Bergson, von Malevich als Schiffer, als ein Codewort für diese Unmöglichkeit. Ja, für diese Unmöglichkeit, sich aus der unmittelbaren Gebundensein ins Leben herauszulösen. Aber was ist dann der Kommunismus? Oder was ist der Konstruktivismus und so weiter? Das ist nichts anderes als ein Versuch, das Gleiche zu erreichen wie die Kirche. Und dann sagt er, zwischen Kirche und Fabrik, eine Formulierung, die an Foucault erinnert, zwischen Kirche und Fabrik gibt es ja überhaupt keinen Unterschied. Weil in der Fabrik sind die Menschen auch unter Kontrolle, sie werden trainiert, sich selbst zu kontrollieren und die materielle Welt zu kontrollieren und zur Vollkommenheit zu bringen, das heißt gute Produkte zu produzieren, die vollkommen sind. Und im Endeffekt wird die ganze Welt aufgefasst als gutes, vollkommenes Produkt der menschlichen vorgegebenen Tätigkeit. Es gibt also keinen Unterschied, sagt er, zwischen Kirche und Fabrik. Die Religion der Fabrik, die hat zwei Formen, Kapitalismus und Kommunismus, aber sind identisch, weil sie beide basieren auf einer industriellen Denkweise und technischen Denkweise, sind Folgen des gleichen Fehlers, nämlich des Fehlers, Geist von der Materie zu trennen und einmal versucht man, nach dieser Trennung den Geist in Kontrolle zu bringen, dann versucht man, die Welt in Kontrolle zu bringen, aber beides kann nicht gelingen. Und beides kann nicht gelingen, weil, sagt Malevich, zunächst einmal den Menschen nicht gibt. Ich bin, sagt er, ständig mit der Forderung konfrontiert, zu sagen, was ich bin. Aber ich kann das nicht sagen, weil ich bin dieser Zustand der Erregung, die früher angefangen hat und später endet. Ich kann meine eigene Grenze nicht bestimmen. Ich kann nicht bestimmen, wann ich angefangen bin und wann ich ende. Ich bin so ein Übergangspunkt, eine Übergangsbewegung im Weltall und im kosmischen Ganzen. Und so ist diese Forderung, mich selbst zu erkennen, absurd. Und damit ist sie absurd, alle Forderungen an den Künstler, sagt er, irgendetwas zu sagen, weil ich habe nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich weiß nicht, was das Sagen bedeutet und was ich bin, der das sagen soll. Eine Wahrheit zu sagen, ich besitze sie nicht. Oder etwas abzubilden, ich weiß nicht, was das sein soll. Oder was auch immer zu tun, ja, was voraussetzt, dass ich so etwas wie ich bin, fähig bin, erstens mich selbst zu kontrollieren, zu verstehen, was ich bin, und dann auch die Mittel zu finden, um dieses Ich in der Außenwirklichkeit abzubilden. Beide Aufgaben sind unmöglich. Das Einzige, was ich tun kann, ist mir diese Erregung hinzugeben. Aber, sagt er, das kann nur ein Künstler tun. Das kann ein Politiker nicht tun. Das kann der Mensch der Wirtschaft nicht tun, das kann ein Kommunist nicht tun, das kann ein Funktionär nicht tun, das kann auch ein Heiliger nicht tun. Ja. Weil sie müssen sich ständig kontrollieren, in einer Form oder anderen. Nur sozusagen, Künstler kann sich lassen gehen und der absoluten, absoluten Faulheit präzisieren. Weil der größte Fluch und der größte Feind des Menschen, sagt er, ist die Arbeit. Sei es die Arbeit an sich selbst, also geistige Vervollkommnung oder Studium eben und so weiter, also alle diese Formen. Es ist eine Selbstquälerei, die man sich selbst sozusagen vernichtet hat. Oder eben die Arbeit an der Außenwelt. Man muss das alles fahren lassen. Man muss auf jede Arbeit und jede Anstrengung, jegliche Form verzichten und sich einfach tragen lassen von dem, was passiert. Das heißt, von dieser Erregung, sich zum Medium dieser Erregung machen. Und es gibt interessante Kommentare dann später, die er geschrieben hat. Er hat gesagt, zum Beispiel, du bist angezündet und brennst. Auf keinen Fall soll man versuchen, diese Feuer zu löschen. Ja? Sondern du musst einfach genießen, diesen Zustand des Brennens, und entweder löscht das Feuer von sich selbst oder du bist verbrannt, aber dann nimmst du eine interessante Form an, die künstlich unerwartet ist. Oder in diesem Sinne produktiv. Und das ist die einzige Produktivform, die es überhaupt sein kann, weil wenn du diese Feuer unterdrückst, dann eben werden keine interessanten künstlichen Formen entstehen, nur diese alte, uninteressante Form deines Selbst, ja, deines Körpers zum Beispiel. Deswegen war er generell gegen jede Medizin, er hat Medizin völlig abgelehnt, als eine unschöpferische Versuch, Körper in einem uninteressanten, schon langweilig gewordenen Zustand aufrechtzuerhalten. Er hat auch mit, ich habe das schon erzählt, hat mit Tolstoi auch gegen die Tötung der Viren und Mikroben ausgesprochen, also gegen Pasteurisierung, weil er hat gedacht, dass wenn der menschliche Körper ein Platz wird, wo die Mikroben und Viren sich gut fühlen, dann muss man sich nur darüber freuen. Und generell, er war sozusagen gegen jeden Konservatismus, und unter dem Konservatismus verstand er jede Art Konservierung. Es gibt einen berühmten Brief an die sowjetische Regierung mit der Forderung, keine Maßnahmen zu ergreifen, um die Kunst zu schützen oder Kunstwerke. Sie sollen untergehen und zerstört werden oder von selbst zerfallen. Er war gegen die Restaurationskunst generell. Er hatte auch, obwohl er auf der einen Seite gegen Krieg war, auf der anderen Seite begrüßt, dass durch den Krieg Gebäude interessante Formen bekommen, die sie sonst nicht bekommen hätten, und vieles anderes mehr. Das heißt, er hatte instinktive Abneigung gegen alles, was sozusagen stehen bleibt, fixiert wird, konserviert wird, sich nicht ändert. Ja. Und er hat sich selbst als Medium des Nichts verstanden. Ich bin eine reine Gezogen, ich bin das Medium des Nichts. Deswegen sagt er, arbeite ich nicht, ja, weil das nicht arbeitet. Nicht ja nur etwas arbeitet, aber das Nichts arbeitet nicht. Gleichzeitig das Nichts ist das Einzige, was schafft, eine Schaffenskraft ist, weil das Nichts negiert das, was ist, ja, und durch die Negation dessen, was ist, neue Formen hervorbringt. Das ist sicherlich eine hegelianische Figur, und der Mitglied der Partei, der anarchistischen Partei war, hat sehr, sehr viel von Anarchismus gelesen, und Bakunin, Kropotkin und so weiter. Und Bakunin hat diese berühmte Schöpfung durch die Negation, diesen berühmten Text, da sozusagen Zerstören ist Schaffen. Sozusagen, man soll nicht denken, dass man zunächst einmal zerstören soll und dann schaffen. Ja. Zerstörung ist selbst ein Schaffen, weil hat man eine Form zerstört, kommt als Effekt einer anderen Art. Und das ist genau der Punkt, wo man dann versteht, wie dieser schwarze Quadrat überhaupt entstanden ist. Ja, was bedeutet? Das schwarze Quadrat-Effekt, eine Reinigung, eine Zerstörung des Bildes, ja, eine reine Zerstörung des Bildes, eine Reinigung des Bildes von allem, was in diesem Bild traditionell vorhanden war. Und dieses Bild der Zerstörung ist die Ikone selbst. Man kann sagen, dass Malevich der Ikonoklasmus als Mittel der Ikonophilie, als Produktionsmittel zur Schaffung der neuen Ikonen begriffen hat. Das heißt, die Zerstörung in Ikonoklasmus sind keine Übergangs, Handlungen. Das sind keine Vorbereitungsstufen zu irgendetwas, zur Einführung von irgendetwas. Es ist nicht so, dass das Alte einer gewissen skeptischen Zerstörung oder Destruktion und so weiter unterworfen wird, um dem Neuen den Weg zu öffnen. Sondern die Zerstörung selbst ist das Neue. Es ist schon alles gemacht und ist als schon alles vollbracht, wenn ich etwas zerstöre, weil man kann nicht, und das ist der Punkt, man kann nicht restlos zerstören. Das heißt, die Tatsache, dass ich kein Gott bin, die Tatsache, dass ich nicht außer Welt bin, sondern ich bin im Leben und in der Welt, bedeutet, dass wenn ich als Nichts in die Welt komme, daraus wird niemals nichts. Ja, ich kann die Welt insgesamt nicht vernichten. Ich kann nur durch meine Negation, sei es diese Negation auch so radikal wie nur möglich, die Welt nur verändern. Das heißt, die Welt nur modifizieren, in die Welt eine neue Form zu bringen. Ich kann die Welt nicht vernichten. Deswegen soll man auch nicht denken, dass man seine eigene Vernichtungsfantasie oder Negationsarbeit selbst zügeln soll. Man ist ja nicht so mächtig, dass man seine Vernichtungsfantasien tatsächlich realisiert, weil man nicht diese Vollkommenheit erreichen kann, die nötig ist, um die Welt so weit unter der Kontrolle zu bringen, dass man die Welt auch tatsächlich vernichten kann. Das wird nie passieren. Man ist nur in der Welt, man ist wie französische Philosophen später sagen würde, le trou, le pli. Man ist sozusagen eine gewisse Pause in der Welt. Ja? Man ist sozusagen ein gewisser Loch im Universum, in der Wirklichkeit. Und ich kann das so weit sozusagen erweitern, so weitergehen und bohren, ja, und die Welt so weit vernichten, wie das nur möglich, und Öffnungen in dieser Welt schaffen. Ich bin endlich und Teil der Welt, also im Endeffekt kommt nichts raus, außer einer neuen Kunstwerk. Das heißt, es ist ein großer Trost ja für alle Vernichter und für alle Anarchisten und ein ewiger Vorwurf in Bezug auf alle arbeitsamen Menschen, dass die arbeitsamen Menschen, was auch immer sie tun, letztendlich konservieren. Und was interessant ist bei Malevich, ist, dass seine Kritik des Kommunismus, seine Kritik des sowjetischen Systems und des Sozialismus und des Kapitalismus, also der industriellen Zivilisation, die ja die klassische Zivilisation abgelöst hat, kommt daher, dass er denkt, die konserviert ja auch. Ja. Denn wollte man nicht konservieren, warum sollte man dann es besser machen? Ja, dieser Wunsch, besser zu machen, ist potenziell konservativ. Ja? Man macht zum Beispiel Flugzeuge besser, damit die Menschen fliegen können. Ja? Das heißt, konserviert werden, in einem konservierten, konservativen Zustand, dann wieder landen können. Es gibt aber auch schon bei Platon eine interessante Überlegung, noch 1000 Jahre von Malevich. An einer Stelle sagt er, ich merke, dass wenn ein Kapitän ein Schiff in den Hafen bringt, dann geht er einfach zu sich nach Hause und wird keineswegs überschwänglich von den Passagieren bedankt und dafür gratuliert, sondern bleibt meistens allein und verlassen, obwohl in vielen Fällen dieser nach Hause bringen der Leute irgendwie Kraft gekostet hat. Und ich habe mich gefragt, Plato, also Sokrates, warum es der Fall ist und sagt, weil das Einzige, woran der Mensch wirklich strebt, ist das Gute. Nicht die Sicherheit, sondern das Gute. Und in dem Fall weiß aber der Mensch nicht, was das Bessere wäre, sicher anzukommen oder zu ertrinken. Und da man diese Entscheidung im Grunde nicht getroffen hat, äußert sich diese Unsicherheit dazu, dass man nicht wirklich dankbar ist, ja, wenn man in Sicherheit gebracht wird. Das heißt, diese Sicherheit, sozusagen Grundlage der industriellen Zivilisation und Grundlage des Konstruktivismus, ist auch wiederum ein Sicherheitswahn, ja? Ein Versuch, Dinge zu sichern, zu stabilisieren, verlässlich zu machen, vielleicht eventuell auch definitiv verlässlich zu machen, indem man die beste aller möglichen Gesellschaften schafft, so wie eine sozialistische Gesellschaft, eine ideelle Gesellschaft und so weiter, die sozusagen Endpunkt der Geschichte darstellen soll, ein Endpunkt, der dann aufbewahrt werden soll, gepflegt werden soll, als solche. Diese interne konservative Tendenz legt er ab und in einem späteren Schrift über die neue Kunst, 24, sagt er, es gibt im Grunde zwei Formen. Es entwickelt sich, ich werde noch mal darüber sprechen, entwickelt sich das weiter. Aber an der Stelle sagt er, es gibt nur zwei Formen. Es ist Dreieck und es ist Viereck. Und Dreieck ist Symbol der Antike und der Herrschaft. Es ist sozusagen die Vertikale, die dominiert und die zeigt, man muss nach oben streben. Ja? Man muss zum Akme, zum Punkt Omega streben. Man muss sozusagen von unten nach oben. Und nicht zufällig sagt er, alle kommunistischen Führer treten immer auf die Tribünen unter dem Dreieck. Ja, tatsächlich, das war immer Dreieck aufgebaut in Steinzeit. Das ist sozusagen eine antike Bestätigung dessen, sozusagen ein Rekurs auf die antike Bestätigung dessen, dass sie das Höhere darstellen. Ja. Der wahre Kommunismus würde nur dann kommen, sagt er, wenn sozusagen statt Dreieck wir Viereck haben, das Quadrat. Das heißt eine Figur oder dominierende Vertikale. Eine Figur, die den Menschen nicht mehr antreibt, ehrgeizig zu werden und nach dem Höheren zu streben. Ja. Sozusagen diese Bewegung von unten nach oben nicht mehr intensiert, nicht mehr bezeichnet und nicht mehr stimuliert. Sondern jeder bleibt an seiner Stelle, als Teil des Quadrats, ja, ich war, in einem erregten, aber ungewissen Zustand, ohne irgendwelche Wunsch, links, rechts, nach oben oder nach unten zu gehen, ja, sondern sozusagen suspendiert in einer erregten Unsicherheit, ja, ich war, ohne hierarchische Angaben hinsichtlich dessen, wie er diese Unsicherheit durch die Arbeit, die daraus kommt, ja, eben von einem Punkt zu anderen zu kommen, ja, wie er diese Unsicherheit überwindet. Ja. Man überwindet Unsicherheit dadurch, dass alle unsicher werden. Ja, alle werden unsicher, alle verlieren jede Sicherheit. Der Kommunismus ist eine absolut ungesicherte Lage, ja. Nur eine Lage als schwarze Quadrat, ja. In dem eben die Hierarchie so weit abgebaut ist und alle Sicherheitsmaßnahmen so weit abgeschafft werden, dass der Los aller Menschen gleich wird. Und dann wird diese Unsicherheit zur neuen Sicherheit, nämlich zu einer inneren Identifikation mit dieser ewigen Erregung oder ewige Unsicherheit, da eigentlich das Gesetz des Lebens ist oder das Leben ist. Ja. Und man wird sozusagen von zusätzlicher Hysterie befreit, die darin besteht, sozusagen in der Hoffnung, dass da aus der Hoffnung geboren wird, diese Unsicherheit durch seine zusätzliche Anstrengung, die nur Unglück bringt, zu überwinden. Das ist die Grundfigur, diese künstlerische Kritik, ja, nicht wahr? Aus einem bestimmten Verständnis der Künstler an Religion und industrielle Zivilisation. Eine Kritik, die nicht weit entfernt ist von Heideggerianisch, ja. Das sagt, die moderne Technik ist das Alte, was die christliche, das Gleiche, was die christliche Metaphysik ist und so weiter. Diese Analogie zwischen Metaphysik und Technik und Gott und Maschine, ja, darüber haben wir schon gesprochen, die findet hier eine interessante Ausformung. Gut, das ist das, was ich Ihnen präsentieren wollte. Jetzt machen wir eine Pause. Das würde ich sagen, 5 Uhr.